Dann können wir loslegen. Also nochmal, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in unserem Buschruf-Radio. Ich muss sagen, dass ich regelrecht auf die Veröffentlichung Ihres Buches Das Ende der Ehe gewartet habe. Und es hat alle meine Erwartungen übertroffen. Ja. Bisher hatte ich wirklich geglaubt, ich würde in einer gleichberechtigten Ehe leben. Und dann hat mir Ihr Buch aber ein bisschen die Augen geöffnet und mir auch eine Sprache gegeben. Und ich muss sagen, ich habe nirgendwo so pointiert und analytisch etwas über die Strukturen der Ehe und den patriarchalen Strukturen gelesen. Aber damit unsere HörerInnen wissen, worüber wir hier reden, könnten Sie sich kurz vorstellen und so die Hauptbotschaft Ihres Buches zusammenfassen.
Also vielen Dank für das schöne Kompliment erstmal. Ja, mein Name ist Emilia Roag und ich habe das Buch Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe geschrieben. Und in diesem Buch geht es um die Entlarvung der patriarchalen Zügen der Institution Ehe. Das heißt, es geht darum, Seite für Seite zu erklären, inwiefern die Ehe keine neutrale Institution ist, sondern eine patriarchale Institution, die die Ungerechtigkeit und Ungleichheit zwischen Männern und Frauen verschärft und produziert.
Ja, und wie gesagt, Ihr Buch hat mich sehr beeindruckt und gleichzeitig das auch Zweifel in mir ausgelöst und eine gewisse Verunsicherung. Und ich habe mich wirklich gefragt, kann Frau Männer lieben und zugleich das Patriarchat bekämpfen? Also wie kann Liebe in einer Gesellschaft neu definiert werden, die von patriarchalen Strukturen geprägt sind?
Also erstens, ich finde das absolut, ab dem Moment, wo wir das Patriarchat für das sehen, was es eigentlich ist, nämlich ein System, das uns unfrei macht, ein System, das uns herabsetzt als Frauen, ist es auch normal, dass es eine Irritation, Empörung, Wut, Orientierungslosigkeit, das sind alle Gefühle und Emotionen, die damit verbunden sind und die dann eine gerechtfertigte Antwort sozusagen auf diese Realisierung sind. Und gleichzeitig so die Frage, kann man Männer lieben und gleichzeitig das Patriarchat aufbrechen, ist auch eine gute Frage. Also ich beantworte die Frage in meinem Buch und sage, dass es jetzt nicht um Männer als Individuen geht, sondern Männer werden, genauso wie Frauen, wir werden alle in einer patriarchalen Welt sozialisiert und lernen, uns in der Karte der Macht sozusagen zu positionieren und diesen Platz auch zu behalten, wenn sie mit viel Macht auch einhergeht. Das heißt, Männern und kleinen Jungs wird beigebracht seit der Kindheit, dass ihren Platz verdienen und dass sie dafür kämpfen sollten. Und dass es nicht reicht für sie, einfach zu sein, wie sie sind, sondern dass sie eine gewisse Form der Männlichkeit aufführen sollten, immer wieder. Und diese Aufführung der Männlichkeit bedeutet die Herabsetzung der Frauen, auch wenn es implizit läuft, auch wenn es jetzt nicht so offenkundig und offenkundig sexistisch ist, aber kleine Jungs müssen lernen, dass sie sind besser als die Mädchen, um richtige Jungs zu sein, weil ein Junge zu sein heißt vor allem kein Mädchen zu sein. Und die Ehe oder die heterosexuelle Beziehung basierend auf dieser Grundlage ist sehr schwierig. Das heißt, Liebe kann entstehen natürlich und das kann auch authentische Liebe sein, aber diese Liebe wird immer korrumpiert werden und beeinflusst werden von dieser Hierarchie, die wir verinnerlichen, von der es sehr schwierig ist, sich zu trennen. Deshalb die Frage, kann man Männer lieben und das Patriarchat bekämpfen? Bestimmt kann man, aber das verlangt sehr viel Arbeit seitens der Frau und der Männer. Das heißt, beide müssen akzeptieren und anerkennen, dass sie in einem patriarchalen System eingegliedert sind und wie sie sich davon befreien können, die Reise, die sie gehen müssen.
Ja, das ist ganz schön, dass Sie es sagen, weil ich habe meinem Ehemann Ihr Buch geschenkt zum Hochzeitstag und das hat einige Irritationen ausgelöst und manche in unserem Bekanntenkreis haben das als Provokation gesehen. Von mir war das aber überhaupt nicht als Provokation gedacht, sondern genau, mir ging es genau um das, was Sie gerade gesagt haben, dass auch die Männer sich auseinandersetzen mit ihrer Rolle innerhalb der Ehe. Und da habe ich mich gefragt, was denken Sie, wie viele Männer werden Ihr Buch wirklich mit Interesse lesen und wie wichtig ist das, dass gerade auch die Männer es lesen?
Also erst einmal finde ich interessant, dass es als Provokation auch gesehen wird, weil tatsächlich eine Frau, die das Patriarchat in Frage stellt und eine Frau, die das Patriarchat entlarvt, wird als Provokation gesehen in unserer Gesellschaft, weil Frauen haben sich auch zu gefügig auch zu verhalten gegenüber diesem System. Und deshalb ist es an sich auch subversiv, über das Patriarchat zu sprechen und auch schon innerhalb von Beziehungen auch noch mehr, weil das ist eine etablierte Ordnung, die bisher auch ganz gut funktioniert hat, in Anführungsstrich, weil das wird als die Norm auch dargestellt. Also die Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen wird normalisiert und verharmlost immer wieder. Und deshalb muss man sich auch damit zufrieden geben. Und dann, wie viele Männer mein Buch lesen werden, ernsthaft lesen werden. Also es gab wirklich einige und ich war auch überrascht zu sehen, wie viele Leserbriefe ich auch bekommen habe von Männern, die mir gesagt haben, ja, vielen Dank, ich hatte das auch nicht gesehen oder ich hatte das nicht realisiert und so schmerzhaft das auch ist. Ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt ja angehen kann. Und gleichzeitig ist es tatsächlich auch eine Minderheit, weil mein Buch wird vorrangig von Frauen gelesen, von queeren Menschen. Und das hat damit zu tun, dass Männer in unserer Gesellschaft nicht gezwungen sind, eben daran zu arbeiten, weil das System bevorzugt ihre Perspektiven, ihre Interessen, ihre Wahrnehmung. Und das heißt, es ist quasi schwieriger für Männer, das Patriarchat zu konfrontieren als für Frauen, weil sie davon profitieren. Aber sie profitieren davon nur auf einer Ebene, nämlich die materielle Ebene. Aber auf anderen Ebenen sind sie genauso, oder nicht genauso, aber sie sind auch Opfer des Patriarchats und könnten auch von einer Befreiung gewinnen.
Ich habe, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, das meiner Tochter geschenkt. Meine Tochter ist 28 Jahre alt und lebt auch in einer Hetero-Beziehung. Und das fand ich ganz schön, das wollte ich Ihnen unbedingt erzählen. Sie hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, Mama, das Buch ist so großartig, ich halte es kaum aus. Ich habe es allen meinen Freundinnen empfohlen und mein starker Freund soll es auch lesen. Ich zwinge ihn dazu. Und dann habe ich mich so gefragt, ja, wie viele junge Frauen werden ihr Buch wohl lesen und wie stark beeinflusst das vielleicht auch so eine ganz, ja, jetzt so eine junge Generation? Mir macht das auf jeden Fall Hoffnung, auch zu sehen, wie meine Tochter darauf reagiert. Wie denken Sie darüber?
Ja, also erstmal danke, dass Sie diese Anekdote teilen. Also ich finde es sehr schön. Ich habe auch sehr viele Rückmeldungen von jungen Frauen, aber auch von älteren Frauen, die mir gesagt haben, vielen Dank, weil das Buch hat ein Gefühl legitimiert oder sie haben in Worte gefasst, was ich gefühlt habe, ohne das zu artikulieren zu können. Und für mich ist es das größte Kompliment, weil es ist auch eine große Freude zu sehen, dass ich dadurch auch viele Menschen auch verbinden kann, indem klar wird, dass das, was wir individuell erfahren, ist eine kollektive Erfahrung. Nichts ist eigentlich komplett individuell. Wir sind alle Teil einer Gesellschaft und deshalb unsere Gefühle sind auch die Gefühle anderer Menschen. Und es kann auch Anknüpfung finden und diese Anknüpfungen können auch die Quelle von Veränderung sein. Also indem wir alle merken, okay, nein, das wollen wir nicht gemeinsam. Das hat Kraft, finde ich. Und deshalb, ja, ich glaube, in den jüngeren Generationen gibt es eine geringere Bereitschaft, sich damit zufrieden zu geben, wie uns eben die heterosexuelle Liebe auch verkauft wird, als so ist es. Das ist so, Männer sind so, Frauen sind so und deshalb muss die Liebe so aussehen, auch wenn es ja zu Ungleichheiten führt oder zu Frust etc., so ist die Liebe. Und deshalb, das ist der erste Schritt Richtung Veränderung, wenn klar ist, nein, das nehmen wir nicht an. Das muss nicht so sein und wir haben Ansprüche und eigentlich höhere Ansprüche und wir sind es wert. Also wir sind es wert auch, dass wir eine gleichberechtigte Liebe auf Augenhöhe erfahren dürfen und wir werden dafür kämpfen.
Ja, toll. Meine Tochter fragte sich dann auch, ihr Buch ist ja auch zum Teil autobiografisch, ob es ein schmerzhafter Prozess war, dieses Buch zu schreiben. Und ob Sie einen inneren Struggle gespürt haben, in dem Sinne, ja, darf ich das so radikal schreiben? Oder ist das vielleicht zu radikal oder zu hart?
Ja. Erstmal, ja, das war ein schmerzhafter Prozess, aber nicht das Schreiben an sich. Das Buch habe ich sehr schnell geschrieben und das war wirklich ein sehr intuitiver Prozess. Aber das Buch ist das Ergebnis von 10 Jahren und ein ganzes Leben sozusagen. Und bis dahin, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich das Buch schreiben konnte, war das tatsächlich ein schmerzhafter Prozess, erstmal aus meiner Ehe zu kommen, so das wirklich auch zu realisieren, nein, die Ehe ist nicht für mich, ich muss mich scheiden lassen. Nein, ich möchte nicht mehr mit Männern leben, sondern mit Frauen, etc., etc. Das war, ich musste aus dieser Art Matrix raustreten. Und der Prozess war sehr schmerzhaft und aber auch sehr befreiend. Aber Befreiung ist auch schmerzhaft. Also das ist auch eine Sache, die wir immer falsch verstehen. Wir denken, Freiheit ist einfach so Leichtigkeit und schön und unbeschwert, aber Befreiung kann wehtun. Befreiung ist schmerzhaft. Und dann, ob ich das Buch, ja, ich habe mich ständig gefragt, kann ich das so schreiben? Und ich war immer wieder, ich musste immer wieder mit mir, also mich wieder zentrieren und sagen, ja, ich sage das genauso, weil das ist wichtig, dass ich meine Sprache oder meine Ideen, meine Argumente nicht abmildere, weil das ist das, was auch von Frauen verlangt wird im Patriarchat. Das heißt, wir dürfen das Patriarchat einigermaßen kritisieren. Wenn wir das aber sehr sanft machen und immer sehr individualisiert, das heißt nicht über die Männer als Klasse, als politische Klasse, nicht über das Patriarchat als Institution mit einer klaren Logik, sondern mit etwas sehr, sehr Abstraktes und mit bestimmten Männern, die schlechte Männer sind, aber sonst die anderen sind alle so toll. Deshalb musste ich immer wieder mir denken, nein, wir verdienen das auch als Frauen, dass das auch beim Namen genannt wird und dass es auch nicht beschönigt wird oder dass es nicht verharmlost wird. Und ich traue den Männern zu, dass sie das auch hören können. Das heißt, wenn ein Buch über die Ungerechtigkeit spricht, die Frauen auch widerfährt, dann Männer sollten in der Lage sein, das zuzuhören und zu lesen, ohne sofort empört zu sein. Weil sonst heißt es, dass sie nicht in der Lage sind, Liebe auf Augenhöhe zu erfahren und sich dem Prozess auch hinzugeben, sondern dass sie eben diesen System ein Stück auch schützen wollen. Auch wenn es unbewusste Reaktionen sind. Und das kann sein, dass es am Anfang ja vielleicht Abwehr und Empörung gibt, aber dann sollte es sich umwandeln und einen Prozess geben von Bewusstwerdung und wo die Ego-Verteidigungsmechanismus auch kritisch hinterfragt werden, auch von den Männern.
Ja, ganz genau so geht mir es auch. Ich habe bei Ihrem Buch, wie gesagt, es hat mich verunsichert, gleichzeitig habe ich mich sehr bestärkt gefühlt. Habe wirklich das Gefühl gehabt, so, endlich habe ich die Sprache dafür. Sie geben mir die Sprache dafür, was ich eben auch schon länger gespürt habe. Und ich habe viele, viele Jahre im pädagogischen Bereich gearbeitet und habe auch damals schon festgestellt, eigentlich könnte ja die Kleinfamilie, die klassische Kleinfamilie, eine Kernzelle von Partizipation und Demokratie sein. Aber leider findet man eben viel Hierarchie und Gewalt und eben Unterdrückung in Kleinfamilien. Und das haben Sie ja auch so schön in Ihrem Buch geschrieben, wie wichtig das ist, in der Familie auch anzufangen, diese Strukturen zu hinterfragen. Und ja, fängt bei der Kleinkinderziehung an, wie Sie das vorhin schon gesagt haben.
Ja, absolut. Und sehr oft, also die Familie wird, und deshalb habe ich diesen Teil im Buch, die heilige Kernfamilie, weil es ist unantastbar. Die Kernfamilie fungiert als Ort der Liebe, des Schutzes, der Ausgeglichenheit, der Erfüllung, des Glücks. Und es wird dann ausgeblendet, weil das statistisch gesehen die meiste Gewalt, die Frauen und Kinder erfahren, innerhalb von Familien stattfindet. Das heißt, die Familie, die Kernfamilie ist kein sicherer Ort. Und das haben wir auch in der Pandemie gesehen, in der Covid-19-Pandemie, wo Fälle von häuslicher Gewalt auch gestiegen sind und wo klar war, diese Orte sind keine sicheren Orte für viele Menschen und dennoch wird nicht wirklich darüber gesprochen. Und das hat damit zu tun, dass Kernfamilie an sich als Ort der Ausübung der männlichen Dominanz gedacht war. Und natürlich heute mittlerweile hat sich den Diskurs verändert und es wäre jetzt gar nicht mehr akzeptabel, das so zu sagen und das so zu schützen. Aber damals war das klar, die männliche, also die väterliche Autorität war geprägt eben von Gewalt und von Kontrolle etc. Wichtig zu erkennen, dass die Kernfamilie ein Ort ist und auch die Kernfamilie, aber ne, darauf ableitend auch die heterosexuelle Ehe oder die heterosexuelle Beziehung ein Ort ist, wo Machtdynamiken auch zu beobachten sind und dass sie nicht immun sind von den Ungerechtigkeiten, die auf gesellschaftlicher Ebene stattfinden. Zum Beispiel, also ich sage immer, das wäre jetzt bewundernswert, wenn auf gesellschaftlicher Ebene es herrscht Gewalt gegen Frauen. Frauen verdienen weniger als Männer, sie haben weniger Macht, sie werden ausgeschlossen aus allen Sphären der Macht, sie werden objektifiziert, sie werden sexualisiert, sie erfahren wirklich Gewalt in allen Bereichen etc. Aber ab dem Moment, wo sie die Wohnungstür betreten, verschwindet diese Machtverhältnisse, diese Gewalt, diese Ausbeutung, das alles verschwindet natürlich nicht. Das heißt, es ist auch so diese künstliche Trennung zwischen privat und politisch, zwischen öffentlich und privat, dass eigentlich, also diese Trennung existiert in der Tat nicht wirklich.
Das stimmt. Und auch nochmal geschaut auf die Paarbeziehungen, haben Sie auch gesagt, dass romantische Beziehungen immer so an erster Stelle steht und andere Freundschaften oder Beziehungen immer zweitrangig sind.
Ja, absolut. Also das hat, also Freundschaften sind auch für die zentrale Macht und für Unterdrückungssystem, die sind bedrohlich, weil sie sind auch nicht exklusiv. Also Freundschaften müssen nicht monogam, also müssen nicht zwischen zwei Personen, sondern es können auch große Banden und Bündnissen entstehen. Und die etablierte Macht wurde immer oder hat immer durch solchen Banden und Bündnissen auch zerbröckelt. Also einerseits das. Und dann zweitens, die romantische Liebe oder die Ehe, oh, über alles andere platzieren, hat in erster Linie mit der Kontrolle der Fortpflanzung zu tun. Und das ist etwas, das wir aus den Augen verloren haben heute und nicht mehr so richtig sehen. Aber die Tatsache, dass diese Beziehung als wichtiger ist, also diese Beziehung, Freundschaften können dieser Beziehung auch geopfert werden, aber keine andere Beziehung hat den gleichen Stellenwert Wert in unserer Gesellschaft. Und das ist ein Problem, weil dadurch wirkt auch die Isolation von diesen kleinen Zellen, also von diesen kleinen Einheiten und kleinen Familien, und sie werden auch dementsprechend besser kontrollierbar. Und das sollte auf keinen Fall nach einer Verschwörungstheorie klingen, weil das ist es überhaupt nicht, sondern das ist, wie die Gesellschaft sich im Laufe der Zeit auch entwickelt hat. Der Erhalt der Macht ist auch etwas, das sehr zentral ist in der Geschichte unserer Gesellschaften. Das heißt, das ist etwas, also vieles hat sich so entwickelt, um eben eine gewisse Form der Macht auch zu erhalten. Und dann ganz konkret, was heißt das? Das heißt auch, dass alles auf diese eine Beziehung gesetzt werden muss. Also die Eheleute müssen füreinander alles sein. Das heißt, sie müssen so viele unterschiedliche Rollen erfüllen, was eigentlich gar nicht möglich ist. Es gibt keine Möglichkeit, dass die Eheleute oder dass eine Ehe glücklich ist mit diesem Narrativ. Weil das, was Freundschaften geben, ist nicht unbedingt ersetzbar. Das ist nicht das, okay, ab dem Moment, wo Leute Ende 30 werden und heiraten, dann sind die Freundschaften auf einmal jetzt nicht mehr so wichtig, weil die Person, der Partner, die Partnerin übernimmt diese Rolle und wird so die Leidenschaften teilen, Humor und alles, was sonst. Genau, und das ist jetzt einfach nicht realistisch und führt zu großen Frust und Enttäuschung.
Ja, und oft wird darüber einfach nicht geredet. Ich habe festgestellt, sobald ich darüber rede, öffnen sich Türen und Frauen fangen an zu erzählen, wie es ihnen selber in diesen Paarbeziehungen geht. Ich hätte dann gerne noch zum Schluss gefragt, ja, welche neuen oder alternativen Beziehungsmodelle könnten wir denn leben, konstruieren, um da rauszukommen aus diesen patriarchalen Strukturen und diesem Machtgefälle?
Ja, also erstmal wäre es wichtig, also das Erste, was wir brauchen für eine Veränderung, ist die Anerkennung und die Bewusstwerdung. Und wir sind noch ziemlich weit davon entfernt. Das heißt, es gibt noch sehr viele Menschen, die die Existenz und die Wirkmächtigkeit des Patriarchats verleugnen und sagen, ja, das Patriarchat gab es in der Vergangenheit oder das gibt es in entfernten Ländern, aber nicht bei uns. Oder ja, es gibt bestimmte Männer, die so sind, aber nicht in meiner Ehe. Das heißt, es wird immer so vor sich weggeschoben. Und wenn wir diesen Punkt nicht erreichen, dass wir das wirklich sehen und merken, ja, doch, wir leben in dieser Gesellschaft und wir sind Teil davon, kann Veränderung schwer stattfinden. Und deshalb, damit es überhaupt möglich ist, müssten wir auch zu dem Schluss kommen, ja, wir haben bisher in dieser Gesellschaft gelebt, wir können das ändern. Und zwar auch mit der Feststellung im Alltag, was hat es für uns bedeutet und warum haben wir auch gelernt, Teile von uns zu negieren, Teile von uns also ein bisschen zu vernichten. Es gibt viele Menschen, die sich komplett verlieren in der Ehe im Laufe der Zeit, auch mit, ne, mit Kindern etc. Also Menschen, die nicht mehr wissen, wer sie sind. Und das sind vor allem Frauen, weil unsere Gesellschaft das auch beigebracht hat, dass Frauen unvollständige Menschen sind, bis sie heiraten oder bis sie Kinder haben, bis sie in Beziehungen mit Männern sind. Dann werden sie erst vollständig und deshalb lernen sie, sich nicht mehr als vollständige Menschen zu sehen und projizieren auch ihr Dasein in den Kindern, in dem Ehemann, in dem Familienleben, in diesem Konstrukt. Deshalb, es gibt eine kollektive Arbeit der Bewusstwerdung, die nötig ist, um diese Revolution der Liebe erstmal erfahren zu können. Und ich rede auch im Buch im Detail auch darüber, was es eigentlich heißt und wie es aussieht. Aber genau, erstmal müssen wir uns bewusst werden von diesen Verhältnissen.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss.